So Leute, also, der Simon ist wieder da. Ich hoffe, ihr habt eure Herzensböden gut vorbereitet und macht weit auf, gut hinhören, gut merken. Viel Grundlegendes, viel Lehre, die uns wegbringt von der Religion, was das Wichtigste ist, weil Religion macht uns bloß steif, starr und geistlich unbeweglich und das wollen wir ja nicht. Und so ist der Titel heute, lasst uns hinschauen auf Jesus. Das sagt uns der Hebräerbrief. Ich lese noch mal vor. Deshalb lasst uns auch, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Und der Hauptteil dieser zwei Verse ist, lasst uns hinschauen auf Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Das ist das, was uns hier die Bibel auffordert, was wir tun sollen. Auf Jesus hinschauen, auf sein Erlösungswerk, auf das, was Gott sich ausgedacht hat, um seine geliebten Menschen von der Sünde zu erlösen. Es ist Jesus, das Opferlamm Gottes, das am Kreuz da für unsere Sünden starb, oder besser gesagt für die Sünde der Welt starb und hat damit Gottes Gnade auf uns gebracht. Auf den soll man hinschauen. Und er sagt hier, mit Ausdauer soll man darauf hinschauen, wie bei einem Wettlauf. Man kann sagen, das ist ein Wettlauf des Glaubens. Wenn du deinen Glauben im Schauen auf Jesus hochhältst, läufst du und vielleicht läufst du da sogar schnell und es geht vorwärts. Und wenn dein Glaube abweicht und wieder auf andere Dinge schaut, dann läufst du plötzlich langsamer oder du bleibst sogar stehen. Um nicht zu sagen, manche gehen auch rückwärts im Glauben, das soll nicht sein. Deshalb müssen wir immer wieder hinschauen auf Jesus und das, was er da am Kreuz getan hat. Umso mehr du auf Jesus hinschaust, umso schneller läufst du, umso besser kommst du vorwärts. Auf den Gekreuzigten schauen, auf Jesus Erlösungswerk schauen, ist das A und O eines Christen, weil es gibt verschiedene Arten von Christentum. Das eine nennt sich Christentum und das andere ist ein Christentum. Das ist ja ziemlich unterschiedlich, wenn man genau hinschaut. Wenn man oberflächlich hinschaut, meint man, ja, das ist so das Christentum, weil man nichts anderes kennt. Aber so auf Jesus schauen, auf den Gekreuzigten, das ist sehr biblisch. Und selbst im Alten Testament gibt es einen Vergleich dazu. Da hat doch Mose eine eherne Schlange erhöht, als sie durch die Wüste zogen. Und die Israeliten hatten ja gesündigt und starben, weil sie von Giftschlangen gebissen wurden. Und wenn sie aber auf diese Schlange schauten, die da Mose am Stab erhöhte, dann sind sie nicht gestorben, sondern wurden wieder geheilt. Und das ist ein Bild dahingehend, dass wir auf Jesus schauen. Also wir schauen nicht mehr auf eine Schlange und nicht mehr auf ein natürliches Teil, das da irgendwo hingestellt wird, sondern wir schauen im Glauben auf Jesus. Und das muss unser Fokus sein. So viele Christen schauen auf die schlechten Umstände, was im Leben nicht so gut ist und wo der Herr was tun sollte. Sie schauen eigentlich auf Satans Werke, was er in ihrem Leben alles angestellt hat und was er für Macht hat. Und sie kämpfen ewig mit dämonischen Mächten und Satan und haben den Blick von Jesus abgewendet. Und das ist nicht gut. Man soll auch nicht dauernd auf die Sünde schauen, was man noch gerade alles für Sünden begangen hat und was man noch irgendwo getan hat. Oder gibt auch solche Lehrströmungen in christlichen Kreisen, wo dann immer geschaut wird, was haben die Eltern, die Großeltern, was haben die im Krieg alles angestellt und so und dann 100-mal darüber Buße tun und es ändert sich nichts. Es ist immer der Blick nicht auf Jesus, auf das Erlösungswerk und darum funktioniert es nicht. Wir schauen auch nicht auf das Gesetz und die Vorschriften und wir schauen nicht auf die guten Werke. Ja, manche schauen gern auf ihre guten Werke, weil sie stolz darauf sind, aber selbst das ist am Ziel vorbei. Nicht, dass ich sage, gute Werke sind was Schlechtes. Aber wenn der Blick drauf ist und dann sogar noch Stolz entsteht, dann bist du eigentlich am Ziel vorbei. Aber diesen Wettlauf im Glauben auf Jesus zu schauen, den muss man laufen. Und da muss man sich auch bemühen, diesen Fokus auf Jesus zu richten und auf Jesus zu halten. Es ist gar nicht so einfach, weil eben in vielen Gemeinschaften der Fokus auf andere Dinge gelegt sind. Und das ist ein Problem. Und dann kommen Christen in die Bredouille. Ja, schon Jesus, aber ich muss ja hier noch Buße tun, ich muss ja das noch. Und das ist eine zweischneidige Sache. Und aus zwei wird Zweifel. Ja, und wenn du dann zwar auf Jesus schaust, aber dir nicht sicher bist, dass das ausreicht, weil der oder diejenigen gelehrt haben, ich muss ja noch hier Buße tun, ich muss ja noch jenes und ich bin ja ein Sünder, dann hast du einen Sauerteig dir eingehandelt. Das ist nicht unser Fokus. Und das ist das, was ich schon seit Jahren versuche, den Leuten zu erklären, um was es wirklich geht. Weil dann verändert der Geist dich von innen heraus, dein inneres Wesen, und dann wirst du von innen heraus besser. Und der andere, der immer bloß versucht, sich selber zu verbessern, der ist einer, wie Jesus sagt, ein übertünchtes Grab, außen schön angestrichen und innen voll toten Gebeinen. Und solche wollen wir nicht sein, weil wenn dann auf die Tube gedrückt wird, hat einmal einer gepredigt, also wenn Schwierigkeiten kommen, dann taucht plötzlich das auf, was wirklich in einem Menschen drin steht. Und dann kommen manche böse Worte plötzlich aus dem Mund, weil er von innen heraus nicht verändert worden ist. Und wir wollen aber, dass der Geist das Werk tut und die Menschen von innen heraus verändert, die Liebe Gottes in ihm Raum bekommt, die Freundlichkeit und die Sanftmut, also die Dinge des Geistes, wie es der Paulus im Galaterbrief schreibt, die Früchte des Geistes, die sollen dann hervorkommen und nicht die Werke des Fleisches, wie Eifersucht, Neid und so weiter, die ganzen Dinge. Also schauen wir auf das Opfer von Jesus am Kreuz und so erlangen wir Vergebung, so erlangen wir Rechtfertigung, so erlangen wir auch Heilung und Segen. Also denkt dran, die Israeliten haben auf diese Ehe eine Schlange geschaut und wurden geheilt. Das war der richtige Blickwinkel. Deshalb hat Mose das auch so gemacht, nach Anweisung von seinem himmlischen Papa. Sicher sind die Dinge, die auch in unserem Leben da sind, weil keiner von uns ist perfekt. Jeder macht Fehler. Jeder ist einfach auch ein Mensch. Die leugnen wir nicht, aber die sind nicht das, was ausmacht, unser Leben. Manche meinen, ja, da muss man Vogelstrauß-Methode anwenden, Kopf in Sand und das alles leugnen und alles wegradieren. Das geht auch nicht so. Sicherlich sind die Dinge da, aber die sind nicht der Maßstab. Wir haben Vergebung erlangt, weil wir an das Opfer von Jesus glauben. Wir haben Reinigung von allen Sünden erlangt, weil wir auf ihn schauen und das, was er getan hat. Nicht, weil wir so oft Buße getan haben, nicht, weil wir uns so bemühen, ein besseres Leben zu leben. Das ist die Folge dann davon, wenn wir im Glauben auf Jesus schauen, werden wir vom Kern her verändert und das ändert auch dann deine Werke, deine Gedankengänge, dein Reden, alles wird sich dann einfach verbessern. Und dass das zusammenpasst, darum habe ich auch noch die zwei Bibelstellen von Mose in der Wüste und wie das auch Johannes aufgreift. 4. Mose 21,9 sagt uns hier, und Mose machte eine Schlange von Bronze und tat sie auf die Stange. Und es geschah, wenn eine Schlange jemanden gebissen hatte und er schaute auf zu der ehernen Schlange, so blieb er am Leben. Oder andere Übersetzung sagt, so wurde er geheilt. Also das ist damals so gewesen. Und Johannes 3,14 greift diese Sache auf und er sagt hier, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Also Jesus hat es erklärt, dass genauso wie diese Schlange in der Wüste erhöht wurde von Mose, so muss auch er erhöht werden. Und das heißt, wenn er erhöht ist, dann schaut man dorthin, dann empfängt man Heilung, Vergebung und so weiter. Und das ist das, was wir als Christen noch viel mehr lernen müssen, einfach auf diesen Jesus zu schauen, auf ihn zu vertrauen. Durch ihn geheiligt, verändert zu werden, gesegnet zu werden. Und wenn ich sage, auf Jesus schauen, dann meine ich den echten Jesus. Ja? Ich meine nicht den, den man als Holz geschnitzt hat und irgendwo in einen Herrgottswinkel gehängt hat. Das ist auf der Ebene der Sinne. Wir müssen im Glauben schauen, wir müssen auf der geistlichen Ebene schauen. Wir müssen lernen, auf die geistliche Ebene zu kommen, geistlich wach zu werden, geistlich hörend, sehend werden, dann haben wir Erfolg. Wenn wir uns immer nur auf der Ebene der natürlichen Dinge bewegen, auf den Werken oder auf dem, was wir mit den fünf Sinnen aufnehmen und verstehen können im Verstand, dann ist manches nicht schlecht, aber es reicht einfach nicht aus. Dann funktioniert das Evangelium nicht. Und es soll aber für uns funktionieren. Das heißt, es soll Ergebnisse bringen. Deshalb sagt ja Jesus, wenn du beten willst, dann geh in dein Kämmerlein. Also er meint hier einen ungestörten Ort. Es kann auch das Auto sein, wenn du mit dem Auto unterwegs bist, wo du nicht von allen möglichen Dingen abgelenkt wirst. Am Verkehr sollst du natürlich schon schauen, ist klar. Oder einfach ein ruhiges Plätzchen suchen, wo du ungestört bist. Und dann kannst du dich auf Jesus konzentrieren. Da kannst du dich auf die geistlichen Dinge konzentrieren. Und da kannst du dir Zeit lassen, Zeit auch geben, den Verstand ein bisschen zur Ruhe zu bringen. Weil im Verstand ist meistens dann noch Ablenkung von irgendwelchen Beschäftigungen, wichtige Sachen, die man noch tun muss. Vielleicht auch Sorgen oder vielleicht auch irgendwelche Krankheiten, die Schmerzen verursachen. Das lenkt alles ab. Aber da soll man sich dann ja, einfach in die Ruhe begeben, damit man in die geistliche Ebene eindringen kann und dort von Herrn zu empfangen. Psalm 55, 23 ist da ein wichtiger Vers, finde ich. Da schreibt der Psalmist, wirf auf den Herrn deine Last und er wird dich erhalten. Er wird nimmer mehr zulassen, dass der Gerechte wankt. Eine andere Übersetzung sagt sogar, wälze auf den Herrn deine Last. Das ist eines der ersten Dinge, den man tut, wenn man so in diese Ruhe hineingeht, dass man erst einmal die ganzen Lasten, Sorgen auf den Herrn abwälzt und es ihm übergibt, damit man nicht daran selber sich Sorgen macht und rundum spekuliert, wie man das noch macht und wie das Problem zu lösen ist, weil die Sorgenspirale, die zieht dich nach unten, bis du fix und fertig bist und hat aber dabei nichts geändert, ist es besser, du wälzt es auf den Herrn ab und gibst auch dein Gebet hinten dran, dass er dir hilft in dieser Sache, dass er dir Weisheit gibt oder Erkenntnis gibt oder die Dinge verändert, je nachdem. Und dann kannst du zur Ruhe kommen. Dann kann dein Verstand, dann können deine Gefühle in eine Ruhe hineinkommen, wo du vielleicht nach und nach auch die geistliche Ebene erreichst, ein bisschen mehr wahrnimmst, vielleicht auch die Stimme des Herrn zu hören oder ein Bild zu sehen, was der Herr dir sagt. Ist ja wichtig, Jesus sagt ja, dass wir seine Stimme hören und seine Stimme kennen und ihr nachfolgen oder ihm nachfolgen. Und es geht nur über diese Schiene. Wenn der Verstand und die Gefühle so laut brüllen, dann tut man sich schwer, geistliche Dinge wahrzunehmen. Drum dieses stille Kämmerlein, drum die Zeit, die man dazu auch verwenden soll und nicht bloß alle halbe Jahre mal, sondern schon regelmäßig, am besten täglich. Ob das dann immer klappt, das ist einmal dahingestellt. Aber zumindest kann man sich's vornehmen, weil wenn es dann einmal einen Tag nicht klappt, ist ja dann auch nicht so schlimm. Aber wenn dann Wochen vergehen und du hattest keine ruhige Zeit mit deinem Herrn Jesus, dann ist es meistens so, dass dann der Hut schon wieder brennt, weil die Dinge im Leben doch einfach Schwierigkeiten bereiten. Was machen wir noch in dieser Zeit? Man nennt es oft die stille Zeit. Und das ist auch ganz richtig. Es soll eine stille Zeit sein, wo man in der Beziehung, in der Gemeinschaft mit Jesus ist. Als erstes würde ich sagen, wenn wir die Sorgen und die Lasten einmal abgewälzt haben, dass wir uns die Wahrheiten des Evangeliums wieder ein bisschen in den Sinn holen. Dass wir solche Schriftstellen in den Sinn holen und darüber nachdenken, die den Kernbereich des Evangeliums beschreiben. Wie zum Beispiel Jesaja 53, wo ihm steht, dass er unsere Leiden, unsere Schwachheiten, unsere Strafe, unsere Sünden trug, und dass wir durch seine Striemen Heilung empfangen haben. Auch 1. Petrus 2, 24 und Matthäus 8, 17 spricht dasselbe Stelle an. Oder Epheser 1, 7, Kolosser 1, 14, wo es heißt, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Das sind so diese grundlegenden Aussagen. Ja. In ihm haben wir die Erlösung. Das ist Fakt, das ist eine abschließende Aussage. Das ist nicht werden wir haben, sondern in ihm haben wir die Erlösung. Darüber soll man dann nachdenken, sich wieder in Erinnerung holen, vielleicht auch aussprechen, den Herrn dafür zu danken, was er getan hat. Und so kommt man immer tiefer hinein in diesen geistlichen Bereich, weil die Worte Gottes sind Geist und sind Leben. Und das ist das Ziel, das wir als Christen haben sollen, über den geistlichen Bereich in eine Verbindung mit Gott zu kommen. Die Leute, die nur religiöses Zeug tun, die zünden halt irgendwo ein Kerzchen an und meinen, das wäre was. Oder wie wir gesagt haben, die lassen die Auto mit Weihwasser bespritzen und meinen, das wäre was. Oder haben selber das Weihwasserkästchen zu Hause. Das nützt alles nichts. Wir brauchen die geistliche Kraft, wir sind gesalbt mit Heiligen Geist, mit Strömen lebendigen Wassers. Das ist das Echte, das andere ist die Fälschung. Und so können wir eben in dieser stillen Zeit mit dem Herrn, mit Jesus und mit unserem himmlischen Papa in Verbindung kommen. Der Vorhang zwischen Himmel und Erde ist zerrissen. Als Jesus am Kreuz starb, ist ja im Tempel dieser Vorhang zerrissen. Und das ist ein Bild dafür, dass die Trennung zwischen Himmel und Erde, zwischen der geistlichen und der irdischen Welt, beseitigt ist. Und diese Sünde, die das Trennung verursacht hat, ist weggetan durch das perfekte Opfer von Jesus. Das heißt für uns, der Weg ist offen. Also sag nicht, oh, bei mir klappt das immer nicht so. Das kann schon sein, dass es manchmal nicht so gut klappt, aber es ist eigentlich eine Lüge. Grundsätzlich ist der Weg offen, das müssen wir wissen. Dann haben wir auch wieder eine Freimütigkeit, hinzugehen in unser Kämmerlein und in die geistliche Ebene einzudringen. Der Weg ist offen. Es gibt bloß Widersacher, die das versuchen wollen, dass du das nicht schaffst. Die dir einreden, aber bei dir geht das nicht. Bei dir ist das nicht möglich. Du bist ja nur ein Sünder, wie soll das denn gehen oder so? Ich weiß ja nicht, was der Feind dir vielleicht einflüstert, aber da musst du einem wissen, doch, erstens, die Sünden sind vergeben, der Vorhang ist zerrissen, die Trennung ist beseitigt. Ich kann jederzeit mit Freimütigkeit zum Thron Gottes kommen, denn das lehrt uns die Bibel. Dann muss der Widersacher, ob er will oder nicht, aus dem Weg gehen. Und dann sagt Jesus einmal, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Wenn er sagt, kommt her zu mir, dann kannst du nicht sagen, ich kann aber nicht. Ja, das wäre kontraproduktiv. Also Jesus hat gesagt, kommt her zu mir, dann muss es auch gehen. Alle, die mühselig und beladen sind von den Sorgen und Problemen des Alltags, da brauche ich keinem was erzählen, weil jeder hat irgendwo sein Paket. Deshalb sollen wir zu ihm kommen, das auf ihn wälzen, damit er uns seine Ruhe und seinen Frieden wiedergeben kann, dass er uns wieder auftankt mit geistlicher Kraft, dass wir wieder mit Schwung und Elan an die Dinge rangehen können, die wir einfach auch zu tun haben. Also komm immer wieder zu Jesus, komm täglich zu Jesus, schau sein Erlösungswerk an, schau auf die Gnade und die Gerechtigkeit und all diese Dinge, die er für uns getan hat. Lass deine Sorgen bei ihm abladen, lass deine Anliegen vor ihm kund werden, wie es Philipper 4,6 sagt, und bitte, was du brauchst, Johannes 15,7 sagt uns das, sollen bitten, was wir brauchen, was wir wollen, und wir sollen auch aus seiner Fülle empfangen, weil wir in ihm zur Fülle gebracht wurden. Das sind auch zwei so wichtige Verse, das war Johannes 1,16 und Kolosser 2,10. Also in ihm sind wir zur Fülle Gottes gebracht. Und durch ihn, durch diesen Zugang ist es möglich. Aber du musst hingehen, das ist das Geheimnis des Ganzen. Du musst hingehen, du musst in diesen geistlichen Bereich eindringen, vordringen in die Gemeinschaft mit Jesus oder auch mit deinem himmlischen Papa. Mach dir da keinen Kopf, ob du jetzt mit Jesus oder ob jetzt mit dem Papa oder ob mit dem Heiligen Geist. Die drei sind eins, das liegt dann bei dir. Je nachdem, wie du gerade meinst, so machst du das. Weil der Papa erhört dein Gebet und Jesus erhört dein Gebet und der Heilige Geist ist dein Helfer. An dem soll es auch nicht scheitern, dass wir da jetzt zum Falschen beten. Das wäre Blödsinn. Aber wie gesagt, der Teufel ist ja gemein. Er versucht hier Verwirrung zu stiften und dann tauchen Zweifel auf und das macht es dann einfach schwer. Und diese Sache, dass man hingeht und auf die geistliche Ebene sich emporschwingt, das wird oft von Christen übergangen. Man betet zwar, aber es kommt nicht viel dabei raus. Und das ist ja blöd, ne? Wenn wir schon beten, wollen wir auch, dass da was dabei rauskommt. Und wenn nichts dabei rauskommt, dann muss ja irgendwas falsch sein. Und meistens liegt es an dem, dass man nicht auf die Ebene des Geistes kommt, sondern vielleicht eine Mail an Gott schickt oder so. So könnte man es ausdrücken. Sondern wir müssen uns dahingehend trainieren, mit ihm wirklich in Gemeinschaft kommen, ihn persönlich kennenlernen. Weil wenn es nicht funktioniert, dann entsteht im Laufe der Zeit Unglaube oder Zweifel, Misstrauen oder ja, was soll es denn eigentlich? Und diese Beziehung oder diese Verbindung zu Jesus, das macht den Unterschied. Die Zeit mit ihm macht wirklich den Unterschied. Gemeinschaft mit Jesus macht den Unterschied. Vielleicht habt ihr es ja schon mal gelesen, dass Jesus auch manchmal die ganze Nacht auf einen Berg gegangen ist und hat dort gebetet. Ja, warum musste Jesus die ganze Nacht beten? Genau aus dem Grund, weil er als Mensch unterwegs war und da musste er genauso handeln, musste auch in den Bereich des Geistes vordringen und mit seinem Papa die Sachen besprechen und zu bitten. Es gibt ja mal dieses Beispiel auf dem Berg der Verklärung, da wird uns das ein bisschen beschrieben. Er ging sogar so tief in den Bereich des Geistes, dass er umgestaltet wurde und er leuchtete weiß wie Schnee und es erschien sogar Mose und Elia, glaube ich. Und die beiden oder die drei Jünger, die dabei waren, waren erst einmal ganz durcheinander, was jetzt da passiert. Und das ist natürlich dieses perfekte Musterbeispiel. Auf jeden Fall sehen wir hier, das ist dieses in den Geist vordringen. Und Jesus musste das tun. Er war nicht als Gott unterwegs, obwohl er Gott war, aber er hat seine Göttlichkeit ja abgelegt und heißt es, er nahm Knechtsgestalt an. Also er wurde Mensch, wie jeder andere auch. Und deshalb musste er auch zu seinem Papa beten. Er musste auch mit Heiligen Geist erfüllt werden, dass er die Dinge tun konnte, die er dann auch tat. So, dann heißt es im Hebräer 13,8, Jesus Christus ist dasselbe, gestern und heute und in Ewigkeit. Das ist vielleicht ein bekannter Vers. Das heißt hier, Jesus ändert sich nicht auf Grunddeutsch. Er ist dasselbe, wie er damals war, so auch heute, und er wird auch morgen und in aller Ewigkeit sich nicht ändern. Das heißt, er wird sich nicht in seinem Wesen ändern. Er ist immer noch dasselbe gnädige Jesus, wie er damals war. Und wie er ist, so ist auch unser himmlischer Vater. Er sagt einmal, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Also die beiden sind sich völlig gleich. Sie sind voller Gnade, voller Liebe, voller Barmherzigkeit und er wird sich auch in dem Sinn nicht verändern. Aber trotzdem ist es jetzt anders als der Zeit, als Jesus körperlich anwesend war, als Mensch auf der Erde. Das haben wir auch schon gemerkt, er ist nicht mehr körperlich anwesend. Er ist auch in den Himmel aufgefahren mitsamt seinem Leib und jetzt ist er in einer anderen Art und Weise gegenwärtig. Er ist in der geistlichen Ebene gegenwärtig. Und der Paulus, der schreibt da mal im 2. Korinther 5,16, daher kennen wir von nun an niemanden nach dem Fleisch. Wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Also die Jesus nach dem Fleisch, also persönlich, also als Mensch in einem irdischen Körper auf der Erde war, haben ihn so gekannt. Aber jetzt nicht mehr so, weil er jetzt nicht mehr körperlich anwesend ist. Also müssen wir Jesus so kennenlernen, wie er jetzt ist. Das ist wichtig, weil so wie er damals war, so können wir ihn nicht kennenlernen. Wir können jetzt nicht hergehen und schauen, wo ist er denn gerade, da gehen wir jetzt hin oder fliegen wir mit dem Flugzeug hin und da berühre ich dann die Quaste an seinem Gewand, damit ich geheilt werde. Das funktioniert halt einfach nicht, weil er nicht mehr körperlich anwesend ist. Aber du kannst ihn trotzdem begegnen und du musst sogar nicht mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegen. Du musst auch nicht nach Israel reisen, sondern Jesus ist allgegenwärtig, aber eben auf der Ebene des Geistes. Dort musst du dich hinwenden und hinbegeben. Das ist das Geheimnis des Ganzen. Und wenn du die Apostelgeschichte mal wieder durchliest, dann wirst du merken, es kommt immer mal wieder vor, wo Jesus mitwirkte, wo Jesus sogar Leuten begegnet ist. Paulus, als er sich bekehrte oder als er den Schiffbruch hatte, da heißt es, dass Jesus ihm beistand und als er eingesperrt war, Jesus war immer bei ihm. Und nicht nur beim Paulus, auch bei anderen und wenn es bei denen war, dann auch bei uns. Aber eben diese Ebene des Geistes müssen wir berühren oder eindringen. Das kann man lernen, das kann man trainieren. Du musst nur wissen, dass es möglich ist. Also wenn dir das niemand sagt, dass das möglich ist, dann probierst du das auch gar nicht, dann tust du das auch gar nicht und dann bist du hinterher enttäuscht. Selbst im Brief Jakobus 4,8 steht sowas drin. Da sagt der Jakobus, naht euch zu Gott und er wird sich zu euch nahen. Er kann das nicht einfach sagen oder schreiben, wenn es nicht so wäre und wenn es nicht ginge. Also nahen wir uns zu Gott, indem dass wir uns in unser Kämmerlein verziehen, uns zurückziehen von den irdischen Dingen, auf ihn schauen, zu ihm hinwenden, die Wahrheiten des Evangeliums wieder durchdenken und somit uns zu ihm nahen und von ihm dann auch Ergebnisse, sprich Gebetserhörungen zu bekommen, weil er hier sagt, dann naht er sich zu uns. Also den Hauptteil macht wieder er. Wir gehen vielleicht einen Meter vorwärts und er kommt uns 10 Meter schon entgegen. Könnte man so vielleicht erklären. Also können wir Jesus persönlich kennenlernen? Und die Frage soll man uns stellen, kenne ich jetzt Jesus wirklich persönlich oder nur vom Hören sagen? Vielleicht nur, weil ich von ihm gelesen habe oder weil ich von ihm in der Predigt was gehört habe oder ja, weil wir alle von Jesus sprechen oder habe ich Jesus schon mal persönlich kennengelernt oder zumindest seine Stimme gehört? Diese Frage muss man sich stellen, ohne sich dann auch in ein Verdammnis zu bringen. Oh mein, ich bin ja so schlecht, ich habe Jesus noch nie persönlich kennengelernt, bei mir hat er noch nicht vorbeigeschaut oder so. Das wäre der falsche Gedankengang, aber bewege dich in diese Richtung, nahe dich zu ihm. Er wird sich dir offenbaren, wenn du das wirklich willst. Er wird sich offenbaren. Und das ist unser Trachten als Christen, ihn in seiner Gnade persönlich kennenzulernen. Wenn Christen im christlichen Baby- oder Kleinkinderstadium sind, ist es okay, wenn man sich immer wieder die Hände auflegen lässt und dienen lässt, ist auch vollkommen in Ordnung. Ist auch in Ordnung, wenn du schon länger im Glauben bist, aber es darf nicht der Fokus sein. Es gibt so viele Christen, die laufen von einem Event zum anderen und wollen da was empfangen und da was und hier noch was, aber sie gehen selber nicht in die Beziehung mit Jesus. Und das funktioniert im Dauerzustand nicht. Dann sind sie 10 Jahre gläubig und laufen noch rum wie Kleinkinder. Also stell dir mal im Natürlichen vor, du hast Kinder, die sind jetzt 10 Jahre alt oder 15 Jahre alt und sie führen sich auf wie ein Zweijähriges. Dann sagst du, da stimmt was nicht mehr. Und genauso ist es auch im Christlichen. Die Leute sollen wachsen. Darum gibt es ja die Lehren. Wir sollen im geistlichen Bereich wachsen, in der Erkenntnis der Wahrheit wachsen, immer mehr unabhängig werden von Dienern Gottes. Nicht falsch verstehen, man soll sich schon dienen lassen, dafür gibt es auch die Dienstgaben. Aber diese Abhängigkeit, dass man selber überhaupt nicht mit Herrn in Verbindung geht und immer bloß, jetzt gehe ich zu dem, jetzt gehe ich dahin, jetzt mache ich hier, das wird auf Dauer einfach nicht funktionieren. Das Wichtigste ist, dass der Christ die Wahrheiten erkennt, die geistlichen Wahrheiten, weil geistliche Wahrheiten machen frei. Jesus hat einmal gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Johannes 8, 32. Das ist die Wahrheit. Er ist die Wahrheit. Und wenn wir ihn erkennen, erkennen wir Wahrheiten und die macht uns im Geist frei. Die Pharisäer haben gesagt, ja, wir sind doch niemanden Gefangener oder wir sind doch eh frei sozusagen. Warum sagt der, wir sollen frei werden? Sie haben die äußere Freiheit gemeint. Sie haben die Freiheit gemeint, ja, sie sind ja wer und sie haben ja was zu sagen und sie sind ja schlau und studiert. Aber Jesus meinte eine andere Freiheit. Er meinte die geistliche Freiheit. Und das bedeutet, wenn du im Geist frei bist, dann hast du jederzeit die Freiheit, in den Bereich des Geistes zu gehen, von dort zu empfangen, deine Autorität auszunutzen. Und wenn der Feind versucht, entgegenzustehen oder dir was zu rauben, dann stehst du da im Namen des Herrn Jesus und übst Autorität aus. Und die Bedrängnis muss sich wieder wegheben von dir. Die Krankheiten müssen verschwinden. Der Mangel wird aufgefüllt, weil du aus der Quelle empfängst oder aus der Quelle zapfst, die unendlich ist. Und die himmlische Quelle ist einfach unendlich. Aus seiner Fülle wollen wir empfangen, Gnade um Gnade. Und das können wir eben, wenn wir mit ihm in die Gemeinschaft gehen. Es ist für uns wichtig und gut, die Bibel zu kennen, vor allem das Neue Testament zu kennen. Aber da darfst du nicht stehen bleiben. diese Buchstaben der Bibel, die müssen lebendig werden. Ja, wenn es bloß da im Kopf sitzen und du kannst es vielleicht sogar auswendig zitieren, ist gut. Aber dann wirkt es noch nicht. Wenn aber diese Wahrheiten dein Herz erreichen, dann werden sie lebendig und dann fangen sie an zu wirken. Und dein Glaube ist es, der das Wort lebendig macht. Und viele wissen die Bibelstellen und sagen, ja, so steht es geschrieben. Und dann folgt ein Ja, Aber. Ein Ja, Aber, bei mir hat es noch nicht so geklappt. Ja, aber, es müsste eigentlich so sein, ist aber nicht. Und dieses Ja, Aber, das ist eigentlich das Zerstörerische. Und wenn du dich mehr damit noch beschäftigst, dass diese Wahrheiten dein Herz erreichen, dann verschwindet das Ja, Aber. Dann wird aus dem Ja, Aber ein Ja, Klar. Es ist ganz, ganz logisch, dass es so ist. Das ist dieser Schritt, der das Schwierigste eigentlich ist, weil diesen Schritt will der Teufel verhindern. Der lässt dich laufen wie ein Idiot von einem Ding zum anderen, aber es wird das Wort nicht lebendig. Wenn es aber da durchdringt, weil du dich damit beschäftigst, weil du darüber nachdenkst, weil du in die Zeit mit dem Herrn gehst, weil so ein Aha-Effekt entsteht, dann wird das Wort wirksam. Dann wird es wirksam und lebendig. Dann kommen die Ergebnisse hervor. Und an dieser Stelle soll man nicht stehen bleiben, dass das der Bibelbuchstabe nur im Kopf steckt. Selbst eine Zustimmung reicht nicht. Wenn du verstandesmäßig zustimmst, das ist prima und gut. Viel besser, als wenn jemand sagt, na, das glaube ich jetzt nicht. Aber das muss noch weitergehen. Also diese Zustimmung muss, das ist schwierig in Worte auszudrücken. Es muss von innen ein Ja klar sein. Es ist einfach so, ohne dass man noch sich zusammenreißen muss. Ich muss aber das jetzt glauben. Dann bist du angelangt, dann wird das Wort lebendig, dann wird auch was geschehen, was du dir erbeten hast und was du brauchst. Der Satan ist nicht einfach ein gemeiner Hund, das wisst ihr wahrscheinlich. Der verstellt sich sogar als Engel des Lichts, sagt uns der Paulus, 2. Korinther 11, 14. Er sagt hier, und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Also der verstellt sich als Engel des Lichts, tut recht zuckersüß und verführt die Christen selbst oft einmal mit biblischen Sprüchen, die er verdreht hat. Und das ist die Gemeinheit der ganzen Sache. Er ist jetzt einfach ein Schwindler. Da müssen wir uns mit dem Wort auseinandersetzen und sehen, wie ist es nun tatsächlich. Lass dich nicht täuschen. Ja? Und Christen, die die Wahrheit kennen, die lassen sich nicht täuschen. Christen, die immer bloß, naja, ein bisschen so in die Bibel reinschauen, einmal am Sonntag mal eine Seite lesen, sich mit dem nicht beschäftigen, was wirklich drinsteht und was es wirklich geht, die werden einfach getäuscht. Der Schwindler ist am Werk und das versucht er bei jedem. Deshalb kommen wir wieder zurück zu unserem Thema, hinschauen auf Jesus, hinschauen auf das Grundsätzliche des Evangeliums, auf das Erlösungswerk. Vielleicht kannst du das in deinem Geist sehen, wie er am Kreuz hängt. Wie die Sünde, die eigentlich an dir gestraft würde, weil du ja als Nachkomme von Abraham her, von Adam her ein Sünder wärest, würde die Sünde dich strafen zum ewigen Tod. Aber darum schauen wir auf Jesus hin, das perfekte Opfer, das diese Sünde gesühnt hat. Weil auf die Sünde steht ja einmal die Todesstrafe. Das ist von Anfang an klar. Und die Todesstrafe ist auf Jesus gekommen. Ja, sie wurde an ihm vollstreckt. An ihm wurde die Todesstrafe von der Sünde her vollzogen. Und diese Todesstrafe muss nicht zweimal gesühnt werden oder zweimal vollstreckt werden. Einmal ist genug. Deshalb wird sie an denen, die das glauben, nicht vollstreckt. Das ist das Schöne an der ganzen Sache. Also wir haben eine Hoffnung. Wir wissen, wenn wir gläubig geworden sind und Jesus unsere Todesstrafe getragen hat, wir nicht wieder in den ewigen Tod gehen müssen. Drum ist auch nicht so tragisch, wenn ein Christ stirbt. Sicherlich geht er ab und das ist auch eine ganz normale seelische Reaktion. Aber für denjenigen, der gestorben ist, sagt uns der Paulus, ist es Gewinn. Ja, er bringt das Problem seines irdischen Leibes los und geht in die Herrlichkeit des Herrn. Also wenn jemand stirbt, sei nicht so traurig. Auch wenn es ein geliebter Mensch war, okay, man ist traurig, aber man ist eigentlich bloß traurig, weil selber geht ihm was ab. Wegen dem anderen, der gestorben ist und zum Herrn gegangen ist, braucht man nicht traurig sein, weil dem geht es jetzt 1000-mal besser als vorher. Das müssen wir auch sehen und sehen können, dann ist es nicht ganz so schwer. Gut, der Satan hatte ja einen Plan, die Menschheit zu zerstören mit der Sünde. Und dann hat Gott aber einen besseren Plan gehabt und hat durch das Kreuz den Plan der Sünde, die Menschen zu töten und zu zerstören, durchkreuzt. Das ist ein ganz gutes Beispiel. Es wurde durchkreuzt. Der Plan Satans wurde durchkreuzt. Ich habe die Tage mal eine Predigt gehört von Joseph Prince. Und als die Israeliten, hat er erklärt, durch den Jordan gezogen sind, da sind doch die Priester dann mit der Bundeslade hineinmarschiert. Und dann hat sich dieser Jordan so zurückgestaut. Und das Interessante ist, das ist eine Bildersprache, hat sich das zurückgestaut bis zu einem Ort, der Adam hieß. Das heißt, dieses Werk hat sich, es geht zurück, diese Sündenvergebung geht zurück bis zu Adams Sünde. So hat er das erklärt. Das ist auch ganz interessant. Also wichtig ist, das Lamm Gottes hat die Sünde der Welt weggenommen. Sie ist beseitigt. Sie darf uns nicht mehr töten und zerstören. Dieser Plan der Sünde ist durchkreuzt durch die Kreuzigung von Jesus. Und wir sind mit Jesus gestorben, mit Jesus gekreuzigt worden. Das ist auch eine Aussage aus der Bibel, die wir erkennen müssen, dass nicht bloß Jesus da gekreuzigt wurde, sondern dass das für uns gültig ist, dass wir mit ihm gekreuzigt und gestorben sind. Und deshalb hat die Sünde kein Recht mehr, uns anzutasten, weil wir dem abgestorben sind. Aber wir sind auch mit Jesus wieder auferstanden. Das ist unsere Stellung in ihm. Also nicht wir wurden gekreuzigt, aber es ist so viel wert, als wären wir gekreuzigt und gestorben und wieder auferstanden, weil er es an unserer Stelle getan hat. Darum sagt auch der Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und er sagt auch, ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben. Und wenn wir dem Gesetz gestorben sind, also den 10 Geboten und dem ganzen Tralala, was da noch alles in Mose steht, dem sind wir gestorben und deshalb hat es auch für uns keine Wirksamkeit mehr, weder dass wir es halten müssen, noch dass wir den Fluch davon aushalten müssen. Du kannst ja mal 5. Mose 28 lesen, da stehen die ganzen Segnungen, wenn du alles Gesetz hältst, und da stehen dann auch die ganzen Flüche, die auf dich kommen, wenn du ein Gebot übertrittst. Und dann wird es richtig heavy, wenn du das liest. Du kannst es mal lesen, aber ich rate es nicht unbedingt, weil es ist schon ziemlich hart, was da alles auf die Leute kommt. Aber darum ist es für uns so wichtig, dass wir nicht auf das Gesetz bauen, dass wir sehen, dass wir dem Gesetz gestorben sind. Dann hat es keine Auswirkungen mehr auf uns. Da geht es um die Gnade. Es geht nur um die Gnade und keine Leistung. Und das passt jetzt genau zu meinem nächsten Vers, 2. Korinther 8,9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Also es geht jetzt heute nicht so sehr um arm oder reich, sondern die Aussage um euretwillen, um unseretwillen, ging er an das Kreuz. Nicht um seinetwillen, weil er war eh König der Könige, aber um unseretwillen ging er dort ans Kreuz. Und warum? Hier in dem Fall, dass wir durch seine Armut reich, also gesegnet würden, das ist der Grund. Der Grund ist, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist, damit wir durch ihn gesegnet würden. Um deinetwillen wurde er zur Sünde. Das Sündenproblem, es ist eigentlich gelöst. Er hat vor 2000 Jahren, wenn man jetzt nochmal die 2000 Jahre da nimmt, er hat diese Sünde, die du vielleicht in 10 Jahren tust, damals schon gesündet. Ja? Und die du letztes Jahr gemacht hast, hat auch vor dieser Zeit schon gesündet. Es ist die Sünde der Welt gesündet. Das ist einmal eine Gnade. Also er hat nicht ein bisschen was hingehängt, ein bisschen Gnade, und jetzt musst aber du noch den Rest tun und recht brav sein, sondern er hat es gesündet und dann schenkt er dir eine geistliche Wiedergeburt, nimmt die Sündennatur aus dir heraus und legt seine Liebesnatur, seine Gnadennatur hinein. Und das verändert dich und dann wirst du gar nicht mehr sündigen wollen. Wenn kein Gesetz da ist, an was misst du das? An was misst du eine Sünde? Das Gesetz ist mit Christus zu Ende. Du hast es halt gelernt, das Gesetz. Aber es gibt es eigentlich nicht mehr. Darum misst du immer noch deine Werke am Gesetz. Wer gläubig ist, sündigt nicht. Ne? Steht im Johannesbrief. Der aus Gott geborene sündigt nicht. Wenn, dann ist noch sein unerlöstes Fleisch, das noch falsch programmiert ist, wo noch nicht die Heiligung durchgedrungen ist. Aber wenn du im Geist wandelst, wirst du nicht sündigen, dann wandelst du in der Liebe. Da es aber kein Gesetz von Gott mehr gibt, wirst du auch nicht mehr gestraft, weil die Sünde am Opfer, das Opfer musst du anschauen. Das Sündopfer von Jesus ist perfekt und das reicht für alles aus. Es ist gesünd, es ist erledigt. Die Zeit des Gesetzes ist ein für alle Mal vorbei. Nimm die Gnade an. Das ist eine Riesengnade, ich weiß. Manche behaupten auch, es wäre eine billige Gnade, aber es ist nicht eine billige, es ist eine riesengroße Gnade. So, also, Jesus wurde für dich zur Sünde, zum Sündenbock. Es ist erledigt. Er wurde dann auch zur Krankheit, zum Fluch und zur Armut. Um deinetwillen starb er. Deshalb habe ich ja gesagt, lass uns hinschauen auf das, was er da am Kreuz getan hat. Wenn wir auf die Gebote und die Sünde schauen, dann schießen wir direkt am Ziel vorbei. Wir müssen ihn anschauen, was er dort am Kreuz getan hat. Um deinetwillen hat er es getan. Und das musst du annehmen. Diesen fürchterlichen Tod am Kreuz hat er ertragen. Wegen dir und wegen mir und wegen jedem Menschen. Und wer es annimmt, bei dem wird es Realität, wird es gültig. Und das hat dann die Auswirkungen, dass du dann auch immer gerechter, gesünder, gesegneter, wohlhabender sein wirst. Und das hat Jesus getan, der Herr der Herrlichkeit. Er selbst, der König aller Könige, Gottes Sohn hat es getan. Nicht ein Bauernopfer, schickt man mal einen hier ans Kreuz in so einen Dödel oder so. Genau der König des Königreichs selbst ging ans Kreuz. Also nicht ein Bauernopfer ist gebracht worden, sondern er selbst, der Herr selbst, wurde geopfert. Er hat sich selber für uns hergegeben. Er hat sich zur Verfügung gestellt, damit du frei bist von der Sünde und vom Gesetz und von all den Folgen und Strafen und Schwierigkeiten. Ja, das sehen wir jetzt an deinem Beispiel, bis das da durchsickert, bis das klar wird, weil man so geprägt wurde von der Kirche. Die Kirche hat so viel Schaden angerichtet. Aber wenn du da Offenbarung bekommst drüber im Herzen, dann wird das für dich Realität, dann ist dir das klar. Und wenn nicht, dann, wenn du die Offenbarung nicht hast, ist das Evangelium nicht wirkungsvoll. Dann nützt es dir nichts. Darum sage ich ja, beschäftige dich mit diesem Thema, was er dort am Kreuz getan hat. Schau auf das hin, was er dort für dich getan hat, ist A und O. Bis dir das im Herzen klar ist, na logisch, und nicht ob so oder so. Ja, das Ja, aber ist eben das Gift. Dein Wissen, das ich dir jetzt vermitteln kann, ist gut, wenn du dich damit beschäftigst, dass es zur Offenbarung wird. Aber das Wissen alleine wird nicht reichen. Du bist ein übertünchtes Grab, wenn du dich mit dem Gesetz beschäftigst. Dann versuchst du dich selber zu verbessern und Gebote zu halten, weil du meinst, dann bei Gott punkten zu können. Aber das schaffst du einfach nicht. Du müsstest das ganze Gesetz dein Leben lang von A bis Z halten und das wirst du nicht schaffen. Weil lest es einmal durch, das Gesetz, dann merkst du, chancenlos. Und darum brauchen wir die Führung durch den Geist und die kriegst du eben nur, wenn es das, wo ich hin will, dass die Leute auf die geistliche Ebene kommen können und verstehen und hören und geführt werden vom Heiligen Geist. Wandelt im Geist, sagt der Paulus einmal, und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht tun, also die Sünde. Wer natürlich nicht im Geist wandelt, wird sündigen, das ist klar, weil das Fleisch, der natürliche Mensch, will das Schlechte. Da steckt es einfach noch drin. Aber umso mehr der Mensch im Geist wandelt, umso mehr wird er auch dieses Gute tun von innen heraus. So müssen wir jetzt das einmal so stehen lassen. Auf jeden Fall, das Gesetz wird deinen inneren Menschen nicht verändern. Das Gesetz ist eher so eine Art Erziehungsmethode. Das darfst du nicht tun, du willst es zwar, aber du darfst es nicht. Und der Geist verändert dich, dass du das Böse gar nicht mehr willst. Und solche Leute, die von innen heraus verändert wurden, die brauchen sich nicht verstellen. Sie können so sein, wie sie sind. Ja, es gibt so viele Leute, die, wenn in die Gemeinde oder in den Hauskreis gehen, die ziehen da ihr religiöses Mäntelchen um und tun ein bisschen schön religiös. Und wenn sie nach Hause kommen, legen sie das wieder ab und sind wieder wie eh und je der gleiche Grantelhauer wie vorher. Und das ist das Problem. Wenn aber der Mensch von innen verändert ist, dann kann er frei sein und sein, wie er ist, weil dann ist er von innen heraus einfach gut und okay. Das ist der Unterschied der ganzen Sache. Und deshalb ist die Wiedergeburt, die Verbindung in Gemeinschaft mit Jesus, unumgänglich. Das sündige Fleisch möchte das mit allen Mitteln verhindern und umgehen, weil es die Herrschaft nicht verlieren will. Das sündige Fleisch will Chef sein in deinem Leben. Dem gebe ich es aber jetzt. Ne? Mhm. Der Geist sagt aber, Ruhe, Sanftmut, Friede. Aber die Entscheidung, auf wen das du jetzt hörst, der liegt bei dir. Entscheidungsgewalt haben wir selber. Gott hat uns einen freien Willen gegeben. Aber wie gesagt, umso mehr der Geist die Oberhand bekommt, umso mehr wirst du auch vom Geist geleitet sein. Wer nach Gesetzesgeboten geht und vielleicht sogar ganz gut ist, sagt, ha, bin aber ganz gut, die Gebote halte ich schon ganz schön. Ja, da gibt es auch im Evangelium so eine Stelle, wo einer dann recht stolz ist drauf. Und Jesus sagt, na, dann geh hin und verkauf alles, was du hast, dann gib's dem Armen. Und dann war er erst einmal platt. Hat er ihm ein Gesetz gegeben, das er nicht mehr erfüllen konnte. Und solche Leute werden mehr zu einem selbstgerechten A, Punkt, 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 nenne ich es jetzt einmal. Und Schwierigkeiten tauchen auf, weil das Gesetz den Fluch nach sich zieht. Das ist Fakt. Kannst du den Galaterbrief einmal nachlesen oder Epheserbrief, was der Paulus dazu sagt. Solche Leute meinen, sie brauchen keine Gnade, weil sie ja eh gut sind und weil sie ja eh sich bemühen, alle Gebote zu halten. Und da hat Jesus einmal diesen Vergleich gebracht mit dem Pharisäer, der so selbstgerecht gekommen ist. Ich verzehnte alles und so weiter. Ich halte die ganzen Gebote. Und der Zöllner ist gekommen. Oh Herr, sei mir dem Sünder gnädig. Welcher ging nun gerechtfertigt von Jesus weg? Der Zöllner. Er wusste, dass er eigentlich ein Sünder ist und dass er Gnade braucht. Und er wurde begnadigt. Der Pharisäer, der Selbstgerechte, hat keine Gnade bekommen, weil er meinte, er wäre eh so super. Kannst du nachlesen, Lukas 18, 13. Aber nicht dann meinen, so wie der Zöllner müssen wir es dann unser Leben lang machen. Es ist dann, wenn man sich bekehrt und merkt, oh, ich bin ja tatsächlich ein verlorener Sünder, ich brauche Gnade, ich brauche seine Rechtfertigung und dann kriegt er auch die Rechtfertigung. Ohne Jesus kein Ticket. Das ist eben die Gemeinheit von dem, was die Kirchen den Leuten vermitteln. Die meinen, ja, sie haben ja eine christliche Religion, es passt so einigermaßen, bin ja auch schon mal zum Beichten gegangen oder so, dann ist Gott mit mir zufrieden und es geht nach Werken. Aber es geht halt einfach nicht nach Werken. Es geht nach dem Glauben an das Opfer von Jesus. Und wer mit Werken versucht, der wird dann vor der Tür stehen, wenn er abtritt und wird ein Problem haben, weil die Tür in den Himmel verschlossen ist. Er wird gerichtet nach seinen Werken, weil er sich nach Werken gerichtet hat. Wenn du nicht wiedergeboren bist im Geist, dass du Jesus aufgenommen hast, kannst du deine Werke alle in der Pfeife rauchen. Kommst nicht an. Es ist knallhart, aber es ist Fakt. Es geht nicht nach Werken. Jetzt aber, der Paulus ist ohne Gesetz Gottes Gnade geoffenbart worden. Durch Glauben. Gerechtfertigt durch Glauben. Darum ist es so wichtig, das echte Evangelium den Leuten zu erzählen. Und da meinen viele, wie du jetzt sagst, du meinst, du bist gläubig, weil du eine christliche Religion mitmachst. Verlässt dich aber eigentlich auf deine guten Werke. Und das ist das Übel der ganzen Sache. Das muss man trennen. Die Werke und den Glauben muss man ein bisschen trennen. Den Glauben brauchst du zur Errettung. Und aufgrund deines Glaubens tust du gute Werke. Ist in Ordnung. Aber nicht gute Werke tun, um gerettet zu werden. Das ist der Unterschied. Da kommst du einfach nicht bis zum Ziel, weil so gut kannst du gar nicht sein, dass es reichen würde. Und wenn du wirklich jetzt einen Bock geschossen hast, wirklich einen Bock, sage ich mal, und du hast ein furchtbar schlechtes Gewissen, dann brauchst du nicht irgendjemanden und gehst du in dein Kämmerlein und sagst, Jesus, da habe ich jetzt wirklich einen ganz groben Fehler gemacht, kann auch passieren, vergib mir's, ich schaue auf dich, Jesus, da hast du schon dafür bezahlt und in dem Moment ist es ausgelöscht, vorbei. Und nicht dann noch wieder schlechte Gewissen 14 Tage mittragen, weil entweder er hat er vergeben oder nicht. Also, und wenn du ehrlich kommst, dann ist es vergeben, weil bezahlt hat er ja schon. Nicht meinen, jetzt muss zur Buße, was weiß ich, dasjenige ableisten oder hier noch. Das ist der Unterschied. Im Neuen Testament kommt es vom Geist, dieses, dass du tatsächlich weißt, jetzt hast du gesündigt und nicht, weil jetzt das im Beichtspiegel drinsteht. Und dann hat es geheißen, zur Buße 5 Vater Unser und 10 gegrüßet seist du Maria runterraten und so ein Scheiß. Also, wenn die Ursünde, diese Erbsünde durch die Wiedergeburt aus deinem Inneren herausgenommen ist, dann willst du eigentlich von innen heraus das Schlechte, das Sünde nicht mehr tun. Das ist das Geheimnis der ganzen Sache. Und dann weißt du auch, wenn du was schlecht oder gut gemacht hast, dann bist du das, weißt du das und dann kannst du auch vom Geist geleitet sein. Manche, ja, lügen darf man nicht. Und manchmal gibt es aber eine Lüge, die ist sogar gut. Wenn du mit der Wahrheit jemanden total verletzen würdest oder vielleicht in eine Stellung bringen würdest, wo er Blödsinn macht. Weil ich sag mir, du darfst nicht lügen und jetzt sagst du dem anderen, weil er dich gefragt hat, was hat der über mich gesagt. Dann knallst du das dem hin, der hat gesagt, du bist ein blöder Hund, du bist eine blöde Sau oder was weiß ich. Und der wird so heiß und geht hin und schlägt den anderen tot. Dann hast du mit deiner super Wahrheit Mist gemacht. Ist das Gesetz weg, ist auch die Strafe weg, ist auch der Fluch weg. Und wer will schon einen Fluch auf sich haben, oder? Und das ist das Gute am Evangelium. Dann sollst du frei vom Tod, Krankheit, Armut, Schwierigkeiten und dem ganzen Egoismus sein und nicht gefangen sein im Bereich des Irdischen. Wir Christen wollen alle, dass übernatürliche Sachen passieren, oder? Dass Heilungen passieren, dass Segnungen dich erreichen und das wirst du nur über die Schiene des Geistes bekommen. Und wir sollen nicht als Christen nur mit irdischen Möglichkeiten vorlieb nehmen müssen. Das sollen die Ungläubigen haben. In unserer westlichen, modernen Welt ist mit Geld, mit Ärzten, mit Medizin und mit dem ganzen Wissen schon viel zu erreichen. Aber mit Geld wirst du kein Wunder vollziehen können. Mit Geld wirst du nicht, was weiß ich, was Übernatürliches erlangen können. Das geht einfach nicht. Aber mit Glauben können auch die übernatürlichen Dinge kommen. Weil es gibt dann auch Krankheiten, da wo die Medizin sagen muss ich passen, komme ich nicht weiter. Wo der Arzt sagt, kann man nicht mehr helfen. Und da soll der Glaube dann die Übernatürlichkeit freisetzen. Deshalb arbeiten wir in dieser Schiene. Deshalb schauen wir auf das Opfer von Jesus. Auf das Opfer, das uns Gnade gebracht hat, das uns neues Leben gebracht hat. Und wenn wir auf Jesus schauen, dann müssen wir auf den Jesus schauen, der in uns ist. Christus in uns ist das Geheimnis. Also nicht nur Jesus am Kreuz, sondern auch Jesus auf dem Thron im Himmel, aber auch auf Jesus in uns. Er ist gleichzeitig überall, das müssen wir wissen. Also er hängt am Kreuz, er ist aber auf dem Thron und er ist auch in jedem Gläubigen in seinem Herzen gegenwärtig. Das ist für den Verstand ein bisschen schwierig, weil der Verstand meint, man kann immer nur an einer Position sein, was ja stimmt, als Jesus im Körper unterwegs war. Aber seitdem er im Geist unterwegs ist, ist er immer gleichzeitig und überall. Und da, wo der Glaube an ihn andockt, wird er auch aktiv. Wir sind mit ihm gekreuzigt, mit ihm gestorben und mit ihm auch wieder auferstanden. Wir sind dem Gesetz und der Sünde abgestorben. Wir haben Gnade empfangen und wir schauen auf den Jesus, der dasselbe ist, wie er damals war, so ist er auch heute, nur ohne Leib. Er ist gegenwärtig, wenn du dich ihm zuwendest. Und das ist das Wichtigste, dass wir das wissen. Er ist da. Wenn ich in mein Kämmerlein gehe und zu ihm bete, dann ist er da und dann hört er mich und dann kann auch ich seine Stimme hören. Und das müssen wir ein bisschen lernen. Zur Ruhe kommen, damit wir diese sanfte Stimme des Geistes hören können, damit wir empfangen können, was er für uns zu sagen hat. Es gibt da manche Anliegen, da wissen wir nicht so recht, was will jetzt Gott, was ist das Richtige, was ist das Falsche? Da haben wir dann die Möglichkeit, in neuen Sprachen zu beten. Das ist eine ganz wichtige Sache, um im geistlichen Bereich vorwärts zu kommen oder einzudringen in den Bereich des Geistes. Aber vor allem auch das Glauben, dass es möglich ist. Und es ist möglich. Wie gesagt, lesen wir nochmal Apostelgeschichte durch und sehen, wie die ersten Jünger im Bereich des Geistes gewandelt sind, wie sie Jesus begegnet sind, wie Jesus mitwirkte mit ihnen, oder manchmal heißt es ja, der Heilige Geist wirkte, ist ja egal, weil es ist alles eins, ob der Vater oder Jesus oder der Heilige Geist, das sind eins. Und wenn einer was wirkt, dann ist es auch der andere. Und das ist das A und O. Also wie gesagt, hinschauen auf Jesus, wegschauen von deiner Leistung, wegschauen von der Forderung des Gesetzes, weil die ist erfüllt. Und das ist eine freimachende Botschaft, ja. Das Gesetz und die Forderung, du musst aber noch das und jenes, um Gott zu gefallen, das bringt dich in Zwänge. Und das Sehen, ich bin ja frei, es ist nichts mehr da, was er gegen mich hat. Es ist alles gesünd, es ist nichts mehr, wo Gott sagt, du, da bist schlecht, da machst du es falsch und deshalb wirst du gestraft. Das sind alles die Dinge wie der Teufel, die unterjubelt. Du betest für etwas, dann kommt der Gedanke, na, das kriegst du jetzt nicht, weil... Ja, vor 10 Jahren hast du einmal Fahrrad gestohlen. Blödes Beispiel. Oder du hast mit deinem Mann gestritten. Der Nächste, der ist einmal fremdgegangen. Dann kommt es immer wieder in den Kopf. Deshalb. Genau deshalb segnet dich der Herr nicht. Deshalb dies und deshalb jenes. Und das bringt Zweifel hervor und blockiert das Gebet. Obwohl es schon lang vergeben wäre. Wenn er auf Jesus hinschaut und sieht, es ist vergeben, es ist gesühnt, die Strafe lag schon auf diesem perfekten Opfer, finito, das macht die Decke weg von deinem Herzen. Das setzt das Herz frei, das setzt dich auch seelisch frei. Da kannst du atmen und sagen, ach, es ist vorbei. Die Last ist weg, der Druck ist weg. Okay, ich habe gesündigt, aber es ist erledigt. Das ist eine gute Botschaft. Und das Evangelium heißt die gute Nachricht. Das macht dann Spaß, das Ganze. Dann hat man wieder Vertrauen in Gott. Vertrauen in unseren Papa. Er hat es für uns getan. Wir haben vorhin gelesen, um unseretwillen wurde er am Kreuz arm. Damit du und ich, dass wir gesegnet sein können. Der war wirklich arm, hab's eh schon ein paar Mal gesagt. Der besaß nichts mehr. Nicht einmal diesen Lendenschutz, den man immer hinmalt. Der hing da pudelnackt, voll von Wunden und Striemen und blauen Flecken und was weiß ich, was sie alles angetan haben. Dornenkrone hat er noch besessen, aber die hätte er auch verzichten können. Die hat ihm nicht einmal selber gehört. Seine Kleidung haben sie zerrissen, zerteilt und das beste Stück verlost. Und nicht einmal bewegen hat er sie mehr können daran. So arm war der. Und das hat er um unseretwillen getan. Wegen deiner Sünde, wegen der Sünde Adams, wegen der Sünde der ganzen Welt. Das Opfer ist gebracht. Ja, wenn du nimmst, die Israeliten nach dem Gesetz mussten, wenn sie gesündigt haben, ein Lamm bringen zum Priester zum Schlachten oder eine Turteltaube, je nachdem, jetzt kannst du mal nachlesen, was sie da bringen mussten, damit ihre Sünde gesühnt wurde. Und dann wurde eine Hand auf den Sündenbock gelegt, da wurde die Sünde auf diesen Bock übertragen und dann wurde er entweder geschlachtet oder in die Wüste hinausgetrieben vom Priester und dort verreckt. Hat einmal einer gesagt, bei uns im Hauskreis, das arme Schaf, nicht der arme Jesus, aber das arme Schaf. Ne? Aber genauso wurde Jesus aus Jerusalem hinausgetrieben, dass er dort abgeschlachtet wurde am Kreuz, weil die Sünde des ganzen Volkes auf ihn gekommen ist. Die Sünde der ganzen Welt wurde auf ihn gelegt. Durch Jesus hat sich das alles erfüllt. Der Pilatus hat das Opfer erst einmal begutachtet, hat gesagt, ich finde keinen Makel an ihm. So wie im Alten Testament der Priester das Schaf erst einmal anschauen musste, ob das makellos war, weil sonst hätte es nicht gepasst für dieses Sündopfer. Und so ist das durch Jesus genau Stück für Stück erfüllt worden, was im Alten Testament im Gesetz an Tieropfer gebracht wurde. Für uns gilt, dass Jesus das getan hat. Und ja, nicht das arme Schaf, sondern der arme Jesus eigentlich. Und dafür hat er sich hergegeben. Er selber, nicht? Also wie gesagt, nicht der Bauernopfer, sondern tatsächlich der König, der Sohn Gottes, der Mensch, der vorher 100.000 Leute geheilt hat, Wunder gewirkt hat, der hat sich für das hergegeben. Der Sündlose, und genau deshalb zählt es. Wenn er selber gesündigt hätte, wäre das Opfer nicht passend gewesen. Das Opfer von Jesus hätte nichts gebracht, wenn er selber irgendwo gesündigt hätte. Aber er hatte nicht einmal die Sündennatur von Adam in sich, weil er ja von Gott gezeugt wurde und nicht von Josef. Der Josef, wenn der Vater gewesen wäre, weil erstens war er nicht Gottes Sohn gewesen, sondern das Josefs Sohn, und zweitens hat er nicht als Opfer gepasst.